Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zur zweiten Episode von «Los Ine», dem One and Only Swiss iTalk, natürlich wieder mit freundlicher Unterstützung von der Firma Bausch & Lomb. Mein Name ist Ivo Guber, ich bin Augenarzt in Winterthur und zu Gast habe ich den Herr Professor David Goldblum. Professor David Goldblum ist Chefarzt oder auf Neudeutsch CMO bei der Palace Klinik. Es macht es natürlich ganz einfach für mich. Er redet natürlich auch Baslerdeutsch und dann kann ich zusammen ein bisschen baslern. Und sein Spezialgebiet sind Hornhauterkrankungen, insbesondere auch Keratoprothese. Ich glaube, David, die muss man nicht gross vorstellen. Ich glaube, die ganze Schweiz kennt die. Aber wenn ich etwas ausgelassen habe, kannst du natürlich ergänzen. Wenn nicht, können wir gerade zum Thema starten, Keratoprothesen. Vielleicht gibst du uns ein bisschen einen kleinen Overview, was es in der Vergangenheit geht und was so aktuell auf dem Markt ist. Herzlich willkommen noch einmal, David. Schön bist du da. Und wir kennen uns natürlich schon Jahre, vielleicht Jahrzehnte sogar. Aber lassen wir die Jahre, weil sonst rechnen die Leute aus, wie alt wir sind. Das wollen wir ja nicht, oder?
Auf keinen Fall, Ivo. Danke vielmal für deine freundlichen Worte und für die liebe Einladung. Es ist mir eine grosse Freude und auch eine Ehre, dass ich das mit dir heute machen darf. Keratoprothese, ja. Die Idee von einer künstlichen Hornhaut ist schon recht alt. Dokumentiert zum ersten Mal ist es von 1789 in einem Buch vom Guillaume Bellier de Quincy, wo das ist ein Augenarzt in Montpellier, in Frankreich, und der hat in seinem Fachwerk Précis des cours d'opération hat er eigentlich in Theorie das aufgeschrieben, wie er sich das vorstellen würde, dass man eine künstliche Hornhaut wird kreieren aus einem Glas mit einem Silberring, wo man einen Ring, also der Ring hat einen Rand, und da tut man dann in das Sklera irgendwie fixieren, und so könnte man die trübe Hornhaut ersetzen durch ein Glas Hornhaut. Das hat er in Theorie beschrieben, 1789, Französische Revolution. Man weiß nicht, ob er es jemals probiert hat, ausgeführt hat, weil dort hat es einige Unruhe gegeben, und entsprechend ist das Thema ein bisschen vergessen gegangen mit diesen künstlichen Hornhaut. Es hat einen anderen gegeben, wo das wieder aufgenommen haben. Mit Quarzkristall haben sie sich überlegt. Man hat es, glaube ich, sogar probiert, bin nicht sicher, aber hat nie funktioniert, leider. 1905 hat dann der Eduard Zermier erfolgreich seine erste Hornhauttransplantation von Mensch zu Mensch gemacht. Das heisst, menschliches Gewebe von einem Spender zu einem anderen Mensch transplantiert. Und das hat funktioniert, erfolgreich, hat es auch 1906 publiziert. Und entsprechend hat man dann gedacht, okay, das Problem mit der Hornhaut ist gelöst, wir brauchen keine künstliche Hornhaut, wir nehmen einfach von Mensch zu Mensch. Und damit ist die Sache von künstlicher Hornhaut vergessen gegangen. Bis man gemerkt hat, mit einer eigenen menschlichen Hornhaut von Verstorbenen, dass es auch nicht immer funktioniert. Und dann hat man gesehen, da gibt es Abstoßungen und da gibt es Probleme. Die drüben wieder rein, gewisse Situationen funktioniert es nicht. Dass man in den 50er Jahren hat man wieder angefangen zu forschen mit künstlicher Hornhaut, Keratoprothesen. Und so ist das vorwärts gegangen.
Genau, also in den 50er Jahren, ich glaube, haben jetzt mal angefangen. Ich glaube, Boston ist da mal führend gesehen in denen Keratoprothesen. Es hat ja verschiedenste heutzutage, was hat es denn so momentan, was man so benutzt als Keratoprothese? Du hast natürlich die normalen Hornhauttransplantationen erwähnt, aber als Keratoprothesen haben wir ja sicherlich die Boston-Keratoprothesis. Da hat es ja verschiedene Typen. Und dann bist du ja natürlich da in der Schweiz ein bisschen der Keratoprothese-Papst. Da machst du Techniken, die, glaube ich, niemand in der Schweiz sonst noch macht. Vielleicht kannst du da etwas dazu sagen und auch, wie du zu dem gekommen bist und wie du das gelernt hast, die Techniken.
Sehr gerne, danke schön. Die meistbenutzte Keratoprothese, du hast es gesagt, ist die sogenannte Boston-Keratoprothese. Die ist in Boston entwickelt worden. Klaas Dohlmann, der hat auch seit den 50er, 60er Jahren damit geforscht, und der hat Plexiglaszylinder genommen und das immer weiterentwickelt mit einem zuerst Plexiglasring hinten dran, jetzt mit einem Titatring hinten dran, dass du quasi einen optischen Zylinder hast. Der ist immer noch im Durchmesser relativ klein, von 3,5 mm, wenn ich es richtig im Kopf habe, und wird dann aber quasi wie eine normale Hornhaut Transplantation eingenäht. Du brauchst immer noch eine Spenderhornhaut, um die Keratoprothese zu fixieren. Das ist die meist benutzte und meist verkaufte Keratoprothese, die es gibt, die Boston-Keratoprothese. Die hat dann immer weitere Abwandlungen erfahren. Im Moment ist die Lucia, wie du gesagt hast, die hat ein bisschen, statt Löcher sieht sie ein bisschen wie eine Sonnenblume aus. Ist eine billigere Version von der teureren Titanplatte mit den Löchli und auch in diversen anderen Ländern, in China und in Indien zum Beispiel, ist die Boston-Keratoprothese baugleich kopiert worden und wird auch benutzt zusätzlich. Also die ist sehr, sehr erfolgreich bisher in der Welt benutzt worden. Parallel dazu hat der Herr Strampelli auch geforscht in Italien, in Rom mit einer Kerat, also andere haben auch geforscht. Aber der Herr Strampelli, der ist einer gewesen von denen, der sehr, sehr viel gemacht hat, viel Forschung, und sich überlegt hat, wie könnte man eine künstliche Hornhaut reinbringen. Und das Problem ist immer gewesen, wie kriegst du ein Plexiglas oder ein Glas an das Auge dicht an? Wie machst du die Verbindung zwischen dem künstlichen Material und der Hornhaut oder das Sklera, je nachdem, wie du das fixierst? Du hast es kleben, du hast es nähen, du hast es limen, wie kriegst du das wasserdicht? Du musst ja das Auge wieder wasserdicht zukriegen, keimdicht und dann auch noch, dass es so bleibt, dass das akzeptiert. Und das ist das Problem vom Auge. Fremdmaterial, wo an der Luft ist und an der Hornhaut oder an der Sklera, das wird sehr, sehr schlecht verdreht. Es gibt immer so Keratolysen, es löst sich auf. Die Hornhaut will das nicht dicht behalten. Und das hat er dann gemerkt und hat sich überlegt, okay, was nehme ich? Er hat experimentiert mit Knochen, mit Zehen, die er amputiert hat. Tatsächlich bei den Patienten.
Dann noch Science Fiction.
Es ist Science Fiction. Er hat ich habe seine Arbeiten gelesen, er hat vom kleinen Zehen die Endknochen amputiert und dann versucht, dort eine Optik reinzukleben und das zu machen. Das hat nicht so funktioniert. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dass er einen Zahn nimmt, weil er hat gesagt, okay, die alten Ägypter haben schon Gold in die Zähne reingeklebt. Der Zahn akzeptiert eigentlich alles, was du reinklebst. Du kannst da mal gar Kunststoff reinkleben, was du willst. Also hat er den Zahn genommen, hat aber gedacht, wie halte ich den vital? Also kann ich nicht das Kronen nehmen, sondern ich muss die Wurzeln nehmen mit dem Knochen. Und hat dort in Zahnwurzeln, und das ist das Wichtige, es geht eben nicht in den Knochen, sondern es ist in der Zahnwurzel, die Optik reingeklebt. Und hat das transplantiert, hat sich die Technik weiterentwickelt. Und so ist es zu dieser Osteodontokeratoprothese gekommen. Du hast mich gefragt, wie bin ich dazugekommen? Ich habe als Assistenzarzt in Bern irgendwann im zweiten Jahr meine erste Patientin gesehen, die das hatte. Die ist operiert worden 1972 in Rom vom Erfinder von dieser Technik. Und das hat mich mega fasziniert. Dass ich ehrlich gesagt habe, ich weiß ja nicht, ob ich jemals wieder operieren dürfen und können. Ich habe es natürlich gehofft, wie wir alle. Und habe dann gesagt, ja gut, wenn sich da Möglichkeit ergibt, dann will ich das irgendwann mal auch machen. Und so bin ich dazu gekommen, habe mich dort weiterentwickelt, bin da Hornhaut reingekommen und habe tatsächlich die Chance gekriegt, das zu lernen. Der Professor Hille in Offenburg ist der einzige in Deutschland gewesen, der ist jetzt unterdessen pensioniert. Der hat mir das beibracht, freundlicherweise. Da bin ich jeden Freitag während fast zwei Jahren auf Offenburg gefahren und habe dort immer dürfen, also wie man es lernt, halt, dürfen assistieren und mitmachen.
Du, gell. Wer nicht investiert, lernt auch nicht. Das ist Quintessenz von deiner Geschichte, muss ich sagen. Das ist sehr gut, finde ich mega gut. Ich habe eine kleine Anekdote zu den OKPs. Und ich bin ja selber aus der Cornea-Welt, habe Cornea Fellowship gemacht in England. Und in East Grinstead, das hat man dort nicht gemacht. Aber genau, die Boston-Keratoprothese ist dort gang und gäbe gewesen, habe ich gemacht, etc. Aber dann hat es einen Herr gehabt, nicht weit von uns, der Herr Professor, wie hat er jetzt schon wieder geheißen? Christopher Liu. Jetzt habe ich da natürlich immer wieder getroffen, dort an der Mine, da habe ich dann natürlich immer gesagt, Herr Obe. Jetzt er heißt doch Christopher Liu und am Mann steht noch Obe, oder? Und irgendwann ist mir dann dämmert, das hat aber nicht viel gesagt, dass das Obe gar nicht sein Name ist, sondern dass das ein, sozusagen, Titel, ein leichter Nadelstitel ist verliehen vom High Order of British Empire und dann dreht man halt den sozusagen als Suffix beim Namen dabei. Und bis ich das natürlich gecheckt habe, für mich hat das oben relativ asiatisch gedacht. Habe ich da Mr. Obe genannt. Und er ist einer von denen, wo ja in England ebenfalls, glaube ich, in Brighton auch die OKP macht, soviel ich weiß. Hat er aufgehört? Aha, okay. Ja, ich bin ja auch schon lange nicht mehr in England. Weiß man wieso? Wieso hat er denn aufgehört? Wegen dem Erfolg oder wegen der Success Rate? Oder was ist
Nein, das ist über. Ich kenne mich in der englischen Politik nicht aus. Das ist übergeben worden ans Morfils. Das macht jetzt jemand Morfils.
Genau, ja, das. Du hast recht, genau, das ist, glaube ich, die Geschichte dahinter. Du hast ja von denen verschiedene Techniken. Wenn ist die Indikation, sagen wir, in deiner Augen für eine Keratoprothese vom Boston-Typ und so weiter oder für so eine OKP? Hättest du irgendwelche Abstufungen, wenn welcher Patient ich lieber für das oder das nehme? Oder wenn mache ich überhaupt eine Keratoprothese? Ist das schon ein First-Line-Treatment oder soll ich zuerst mal versuchen, mit einer normalen PKP zu arbeiten etc.? Also was sind dort für die Indikationen für die Operation?
Nein, also das ist eine gute Frage, danke vielmals. Ganz klar für normale oder ich sage eine einfache Hornhauttrübung ist immer noch penetrierende Keratoplastik, anterior-lamelläre, tief-anterior-lamelläre oder eine endotheliale Transplantation, die Therapie der Wahl, die Operation der Wahl. Also keinesfalls First Line für solche normale Augen, wo gut befürchtet sind und wo ein kleines Transplantationsrisiko haben, dass du Abstoßung hast oder irgendetwas Vaskularisationen, wo das nicht vorhanden ist. Bei denen ist die klassische seit 1905 durchgeführt und ihre lamelläre Abwandlung First Line. Dann gibt's die Hornhauttransplantationen, wo man von Anfang an entweder weiß, dass sie versagen werden, versagen mühen, oder halt eben solche, wo du schon 3-4 Mal transplantiert hast und immer wieder Abstoßungen gehabt hast und du weißt auch, die fünfte Transplantation wird innerhalb von Wochen bis Monaten wird sie versagen. Das sind die Indikationen für künstliche Hornhaut, für Keratoprothesen. Bei der Boston-Keratoprothese bin ich ein bisschen grosszügiger, das heisst, wenn ein Auge gut sieht, aber das andere Auge ist befürchtet hat, hat aber schon Abstoßungen gehabt oder hat Problem, dann würde ich, wie gesagt, auch am zweiten Auge eine Boston-Keratoprothese machen. Die Voraussetzung dazu ist, dass das ein gut befürchtetes Auge ist. Das ist das A und so. Also, dass die Tränenfunktion dort ist und wenn das halt eben 3-mal transplantiert worden ist, 4-mal transplantiert, versagt aufgrund von Vaskularisationen, Vernarbungen, dann dürfen wir dort, kann man dort gut auch eine Boston-Keratoprothese machen. Die schwierigsten Augen, das sind natürlich die, die Steven Johnson hatten, bilateral, blind, also Hornhautblind, komplett ausgetrocknet, keratinisiert. Dort kann auch eine Boston-Keratoprothese leider nicht funktionieren. Es gibt zwar eine Typ-2-Boston-Keratoprothese, wo man durch die Hornhaut, durch das Oberlid tut durchmachen oder andere versuchen es auch mit einer Mundschleimhauttransplantation. Ist eine Option, aber Boston Typ 1 Keratoprothese, also die klassische, über die wir darüber geredet haben, die hat eine 100%ige Versagensrate bei diesen trockenen Augen. Also innerhalb von 4 bis 5 Jahren kriegen die alle einen Endophthalmitis, wird das nicht funktionieren. Und das weiß man. Darum ist dort immer noch die OKP, also die Osteodonto-Keratoprothese, die wir mal besprochen haben, mit dem Zahn. Oder wenn jemand keine Zähne hat, dann kann man auch von dem Stimmbein versuchen mit dem Knochen. Das ist dann die Temprano-Prothese. Ist eigentlich sehr, sehr ähnlich vom Aufbau. Ist Mittel der Wahl. Aber eben, ich benutze das nur, wenn jemand bilateral hornhautblind ist und dann es sehr wieder ermöglicht. Weil das sind 2 Operationen, man muss das nicht vergessen. Also es ist ein erster Schritt für die Operation, für die Osteodonto-Keratoprothese, wo ich mit der Kieferchirurgin zusammen den Zahn entnehme. Der Zahndefekt wird aufgebaut mit dem Bettgenknochen und dann kommt das zuerst ins Unterlid. Ich mache eine Mundschleimhauttransplantation auf die Hornhaut und dann gibt es 3 Monate später die 2. Operation, wo effektiv die Prothese dann aufgeknallt wird aufs Auge und Wenn ich nochmal erkläre, wie die Prothese aufgebaut ist und funktioniert mit Operationen, muss ich vorstellen, es sind zwei Operationen. Mit der Kieferchirurgin tue ich die erste Operation machen, die geht 3-4 Stunden. Da wird der Zahn mit dem Knochen rausgenommen, dann wird vom Beckenknochen ein Stück wieder darauf transplantiert, dass man auch ein Zahnimplantat könnte setzen. Und in der Zahn wird die Optik eingeklebt, dann kommt es ins Unterlid für 3 Monate. Ich tue noch eine Mundschleimhauttransplantation machen und nach 3 Monaten tut man das, der ganze Komplex wieder aus dem Unterlid rausnehmen. Und dann wird in die Hornhaut das Loch reingemacht für den Zylinder. Und mit dem fibrotischen Gewebe, das sich gebildet hat, wird dann die Prothese, der Zahn und der Knochen auf dem Auge fixiert. Der kommt nicht ins Auge rein. Nur ein Teil, nur der Zylinder, die Optik steckt quasi im Auge drin. Und der Rest ist auf dem Auge drauf und bedeckt vom Mundschleimhaut. Und in dieser Operation wird die Iris rausgenommen, die Linsen rausgenommen, der Glaskörper rausgenommen. Also, das wird alles auch entfernt. Das ist eine grosse Operation, auch die zweite.
Also auch noch Vitrektomie wird gemacht. Also auch der Glaskörper muss raus. Eine
vordere Vitrektomie, ja. Open Sky.
Also eine vordere Vitrektomie, okay.
Open Sky.
Du hast ja, Open Sky natürlich, ja klar, das geht alles weg. Du hast ja gesagt, theoretisch, dass das A und O, wo man sich entscheidet, Keratoprothese und welcher Typ, ist natürlich eben das feuchte Auge. Gibt es überhaupt irgendwelche Feuchtigkeit? Dann könnte man eventuell noch einen Posten reinmachen. Wenn es aber 0,0 nichts ist, wie du sagst, Steven Johnson, beidseits ausgebrannt, vernarbt, nicht mehr, dann gibt es, glaube ich, wahrscheinlich tatsächlich nichts anderes als die OKP. Und es ist gut, dass du das machst. Das ist doch ein Life-Changer für die Patienten, die ja praktisch nichts mehr sehen. Jetzt wäre Nachsorge von diesen Patienten, da könnte ja mal der ein oder andere auch mal zu einem Augenarzt landen. Was muss man dort beachten? Was sind so Komplikationen? Was sind Probleme, die könnten auftauchen nach der Operation? Oder was ist auch Therapie überhaupt?
Therapie nach der Operation ist relativ einfach. Dadurch, dass es alles eigenes Körpergewebe ist, brauchst du praktisch, also brauchst gar nichts. Es gibt keine Steroide oder etwas, das ist alles akzeptiert. Das Problem dabei ist, sind einige, die Mundschleimhaut kann über die Optik überwachsen, die proliferiert, die muss ich regelmäßig am Anfang zurückschneiden, bis sie den Rand von deren Optik akzeptiert von außen. Das passiert relativ häufig, ist aber nicht eine grosse Sache. Auch Verkrustungen auf der Optik lernen die Patientinnen und Patienten selber wegzuputzen. Ich bringe es auch den Augenärztinnen und Augenärzten bei, wo die Patienten aus der Ostschweiz, aus dem Tessin, aus der Weltschweiz, also die, mit denen arbeite ich sehr, sehr gut und eng zusammen und bin auch in Kontakt, dass die Kontrollen noch machen können. Also das Reinigen von dieser Optik muss aufpassen, dass man sie nicht verkratzt, das ist Plexiglas, PMMA. Das ist etwas. Und größere Komplikationen, wo es leider eben auch gegeben ist, ist Glaukom. Der Druck kannst du nicht messen bei diesen Patienten. Das ist ja ein riesen Knochenzahnstück, wo vorne drauf ist und du kannst eigentlich nur beim Blick nach oben palpieren. Man kann OCTs machen und so weiter, aber du bist immer ein bisschen spät. Das heisst Glaukom. Und du hast natürlich massiv den Kammerwinkel deformieren, wenn du das Ding aufnimmst. Das ist häufig. Ich tue auch regelmäßig dann später oder gleichzeitig ein Nachmet implantieren. Das Ventil. Und das ist eins von den Komplikationen. Netzhautablösungen ist eins von den Komplikationen, was gibt.
Und kann man noch vorstellen, schwierig noch zu kooperieren durch die Optik, ja. Wenn man mal eine hat.
Ja, da arbeite ich auch immer gerne mit den gleichen Netzhautchirurgen zusammen. Also ja. Das ist, wenn es das gibt, dass die sind gewohnt sind, das ist schwierig. Die Optik ist klein, du siehst nicht richtig an die Peripherie raus. Je nachdem brauchst du viel längere Instrumente, wie für kurzsichtige Augen, weil du hast relativ viel Material vorne dran. Du weißt gar nicht, wo der Passplan ist.
Mhm.
Also das sind dann schwierige Vitrektomien. Da bin ich froh, dass ich gute Kollegen und Kolleginnen dazu habe, die mir da helfen. Ja, das sind die Komplikationen. Also Druck, Amotio sind so die zwei häufigen schweren Komplikationen. Da die anderen Sachen sind kleiner. Aber es ist eine lebenslange Begleitung von den Patientinnen und Patienten, die man hat.
Ich glaube, für eine Zusammenarbeit ist da wichtig, aber auch Zusammenarbeit mit allen anderen, mit Subspezialitäten. Was setzt denn so für Zukunftsplan in der Welt von Keratoprothese? Es gibt ja jetzt Artificial Corneas, 3D-Print-Korneas und so weiter. Man hört ja da vieles. Hast du da schon Erfahrung? Bei uns, du weißt ja, wir machen ja den Kongress, das Winterthur Ophthalmology Symposium. Da gibt es eine Glaukom-Session, da kommen zwei Kollegen aus Tel Aviv, der Itay Lavi und der David Smadja.
Mhm.
Und die reden über die Endo-Art zum Beispiel, Prothese. Dort sind sie auch relativ führend auf dem weltweit. Was sagst du zu diesen Sachen?
Ich habe selber schon das Endo-Art implantiert.
Ja.
In Olten. Ich bin jetzt übrigens dann auch an der ASCRS dort dafür eingeladen, um an der Cornea-Session darüber zu reden. Ich finde, das ist eine gute, auch wieder Second-Line-Treatment, also das Endo-Art, muss man schnell erklären, das ist eine hydrophobe Grenzschicht, wo quasi wie ein künstliches Endothel soll sein. Also künstlich nehmen, dass es einfach das Wasser blockiert, wo von der Vorderkammer dort reinströmen möchte. Und das funktioniert nicht schlecht. Ich benutze das bei sehr schlechten Augen, also auch wieder Glaukomaugen, wo x-fach Endothel versagt und wo auch visuell wenig Potenzial haben, muss ich sagen. Dort benutze ich das als DMAC-Ersatz, als endothelialen Ersatz, habe ich mich bis jetzt nicht getraut. Ich weiß, dass es wird unterdessen propagiert oder versucht werden. Da warte ich noch lieber ab, was die Forschungsarbeiten bringen werden. Aber selber für solche schmerzhafte Augen ist das eine gute Sache. Tatsächlich funktioniert. Und sie profitieren auch visuell, die Patientinnen und Patienten, davon. Das heisst, Endo-Art finde ich gut, bin ich sehr positiv darüber eingestellt und überrascht und benutze es auch gerne selber. Dann gibt es ja noch ein anderes israelische künstliche Horn, die heisst Cornit. Die haben ein sehr cooles Konzept, und zwar haben die eine sehr grosse Optik. Bis jetzt haben wir ja immer mit sehr kleinen Optiken geschafft bei der künstlichen Hornhaut. Das ist eine volle künstliche Hornhaut. Und ihr Konzept ist, dass sie einen grossen Durchmesser haben, was ich sehr erfreulich finde. Und sie haben ein künstliches, das Verbindungsmaterial, das Ringmaterial, das ist so ein, ich glaube, sie nennen es ein poröses Polymer entwickelt, wo auch beim die Glaukomoperationen schon getestet worden ist. Der Eik Achmed hat das, glaube ich, probiert zum Decken bei Trabekulektomien und so. Ich weiß nicht, was der Stand der Forschung ist im Moment mit dem Material. Dort wird es darauf ankommen, ob die poröse Substanz tatsächlich dicht ist, bindehautähnlich, nicht besiedelt wird. Mhm. Wenn das funktioniert, ist das natürlich fantastisch. Und es gibt, und was es auch gibt, wo mir ja letztes Jahr an der Otto auch vorgestellt kann, ist auch, also die Israelis sind da wirklich sehr, sehr führend in der künstlichen Hornhaut, gibt es die sogenannte PDEC oder PVEC. Das ist eine Kollagenstruktur und auf die werden menschliche züchtete Endothelzellen aufprintet, aufgedruckt, quasi ein DMAC künstlich hergestellt, also in Kulturen im Labor. Und ich habe gerade gestern von meinen zwei Kollegen gehört, dass sie unterdessen den dritten Patienten damit transplantiert haben. Also das ist auch sehr, sehr cool. Und das scheint zu funktionieren. Das wäre natürlich ein Gamechanger. Also wenn du die Endothelzellen kannst kultivieren, dann tust du sie aufdrucken auf eine Kollagenschicht, auf eine dünne, und dann tust du es so transplantieren, dann brauchst du keine Spenderaugen mehr. Dann musst du nicht präparieren, du hast fix fertig. Die Max vom Shelf.
Das tönt natürlich sehr, sehr promising und würde natürlich das Problem von dem Hornhauttransplantat oder dem Mangel an Hornhauttransplantat drastisch reduzieren. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Sehr nett, dass du da dabei gewesen bist, David, und für die ganze Hintergrundinformation. Ich glaube, du bist führend in diesem Gebiet. Ich denke, ich und alle unsere Zuhörer können da mega von deiner Erfahrung profitieren. Zum Abschluss, was glaubst du, was es noch so in der Zukunft wird geben? Wird uns KI ablösen oder werden wir noch wahrscheinlich ich und du, wir werden noch weiter arbeiten müssen, aber was sagst du in der Zukunft? Gibt es uns noch oder gibt es den Dr. X, wie Elon Musk das schon langsam propagiert?
Ich würde es mir wünschen. Ich denke, ich habe keine Angst davor. Wir haben jetzt an der Otto die Robotic Surgery oder Augen Robotic Surgery gesehen. Du und ich wollen uns, wenn wir ins Flugzeug steigen, von einem Autopilot fliegen. Das ist automatisiert. Warum nicht? Ja, wenn das. Es muss nicht besser sein. Ich glaube noch nicht einmal, dass es besser muss sein. Es muss gleich gut sein wie wir. Und dann kannst du skalieren. Dann ist das eine fantastische Sache, wenn das Wissen so gleich gut angewendet werden kann durch künstliche Intelligenz, durch Roboter, gleich gut können operieren. Fantastisch. Also ich würde mich darüber freuen, tatsächlich. Ich glaube, das hat die Zukunft. Ob es dann so kommt, wie wir es uns vorstellen, das werden wir sehen. Ich habe keine Ahnung.
Genau, du sagst es alles. Lieber David, vielen Dank noch einmal für den ganzen Einblick, für das spannende Thema. Und wir sehen uns spätestens irgendwo an irgendwelchen Meetings, Kongress. Schön bist du dabei gewesen und natürlich alle unsere Zuhörer ebenfalls.
Herzlichen Dank dir, Ivo. Danke an euch allen und schönen Abend. Bis bald.
Bis bald. Tschüss, David.